Standest du schon mal vor einer unüberwindbaren Herausforderung? Die heutige Medizin hat viel erreicht. Viel, was damals unmöglich war, ist heute in der Medizin möglich. Kleine Babys, die als Frühchen geboren wurden, können immer früher gerettet werden und am Leben erhalten werden. Und andere Operationen, die damals unmöglich waren, sind heute möglich. Und in den letzten 2 Jahren haben wir auch immer wieder als Gesellschaft auch über Medizin gesprochen, über die Krankenpfleger in der Pandemie. Und auch jetzt in Zeiten des Krieges in der Ukraine ist das medizinische Wissen unentbehrlich und wichtig. Und die Medizin kann einiges Wunderbares auch für uns tun. Ja, es kann Schmerzen lindern, die wir haben. Es kann unsere Lebensqualität wiederherstellen oder sogar auch den Tod ein bisschen verzögern. Und auch als der Berufsstand des Krankenpflegers war auch in der Pandemie sehr wichtig. Damals, also ich war in meinem früheren Leben, war ich mal Krankenpfleger gewesen und habe auf einer Intensivstation gearbeitet. Und ich mochte eigentlich diesen Beruf sehr gerne, weil in diesem Beruf gab es viele Anforderungen, die du erfüllen musstest. Du musstest fachlich kompetent sein, ja, also musstest wissen, wie die Maschinen dort auf der Intensivstation funktionieren, wie der menschliche Körper funktioniert. Und du musstest auch die Medikamente kennen, die Wechselwirkungen der Medikamente und auch, wie sie im Körper Anwendung finden. Weiterhin musstest du ein guter Teamplayer sein. Du musstest körperlich belastbar sein und du musstest auch empathisch sein. Ja, man konnte nicht einfach nur wie ein trockenes Handtuch den Patienten irgendwie sagen, ja, wird schon wieder, sondern man musste auch auf die Leute eingehen können. Und gerade im Intensivbereich, ja, wo die Menschen wirklich sehr schwer krank sind, ist es wichtig, dass all diese Komponenten da sind und auch zu einem genügenden Maß. Und wenn du jetzt hier bist und kein Mediziner bist und ich dich jetzt in die Intensivstation schleife und dich vor einen Patienten stelle, der ein Multiorganversagen hat, wo die Nieren nicht funktionieren, wo die Atmung nicht funktioniert, wo der Kreislauf nicht funktioniert, wo überall Schläuche raushängen und ich zu dir jetzt sage, bitte versorge diesen Patienten, schau zu, dass er nicht stirbt, sondern dass es ihm besser geht, dann würdest du vielleicht dastehen und sagen, das ist eine unüberwindbare Herausforderung für mich. Du würdest gar nicht wissen, wie du jetzt anfangen solltest, wo du anfassen darfst, damit nichts kaputt geht. Du wüsstest nicht, wie die Medikamente funktionieren und was da alles vor sich geht. Und so sehen wir also, dass einige Menschen dazu befähigt sind, das zu machen, diese hochkomplexe und schwierige Aufgabe oder auch das Team zu bewältigen und auszuführen. Und was haben diese Menschen? Was haben Krankenpfleger auf einer Intensivstation? Sie haben einerseits eine strukturelle Ausrüstung. Ja, es gibt ein Zimmer, es gibt ein Bett für den Patienten. Wir haben in Deutschland zumindest viele Gerätschaften, ja, Perfusoren, wir haben eine Beatmungsmaschine. Und dann dazu kommt noch die ganze Krankenhauslogistik, womit wir Bettwäsche kriegen und Labore, die die Labore auswerten. Alles das dient unserer strukturellen Ausrüstung. Aber selbst wenn du all das hättest und vor diesen Patienten stehst, wüsstest du immer noch nicht, was du machen sollst. Also was fehlt dir? Dir fehlt eine Ausbildung. Dir fehlt Ausrüstung, Lehre quasi, was du annehmen musst, um zu verstehen, wie das alles funktioniert, um zu verstehen, was du tun musst, um diesem Patienten zu helfen, um diese scheinbar unüberwindbare Herausforderung zu meistern, musst du bestimmte Dinge wissen, musst du bestimmte Dinge geübt haben und gelernt haben. Und so ist es dann auch, dass wenn Menschen oder Krankenpfleger, die top ausgebildet sind, die viel Erfahrung haben, die sich gut mit einem auskennen, wenn du die zu einem so einem Patienten gibst, dann kannst du dich auf sie verlassen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr gute Arbeit leisten werden und dass sie diesen Patienten so gut versorgen werden, dass es dem Patienten tatsächlich Stück für Stück immer ein bisschen besser geht. Auf der anderen Seite, wenn du nicht gut ausgebildet bist oder wenn du gar keine Ausbildung hattest und ich jetzt zu dir sage, versorg den Patienten, dann wüssten wir nicht, wie es am Ende des Tages für diesen Patienten aussehen würde. Und so gibt Gott uns auch manchmal Aufgaben, Herausforderungen, Befehle, die wir tun sollen, wird das, wenn wir sie lesen, wir erstmal denken, Herr, wie soll ich das jemals schaffen? Wie soll ich in der Lage sein, das zu tun? Und auch wenn wir das mit diesem Beispiel vergleichen, dann gibt uns Gott auch einiges dazu, um diese Aufgabe auszuführen, um das zu tun. Lass mich mal einige Befehle aus der Schrift kurz vorlesen, um uns vielleicht ein bisschen daran zu erinnern, wie schwerwiegend einige dieser Anforderungen sind. Ja? Das erste Gebot, was wir haben, ist, wir sollen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele lieben. Wir sollen unseren Nächsten, den Sünder, lieben wie uns selbst. Ja, also es fällt uns schon schwer, ein perfektes Wesen wie Gott vollständig zu lieben. Wie viel schwerer manchmal, unseren Nächsten zu lieben. Wir Ehemänner, wir sollen unsere Frauen lieben, genauso wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Wir Eltern sollen unsere Kinder erziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir sollen ein sündloses Leben führen. Wir sollen ein furchtloses Leben führen. Wir sollen barmherzig und gnädig sein von innen heraus. Wir sollen allezeit beten und wir sollen uns allezeit freuen. Egal, wie die Umstände aussehen. Gemeindeleiter sollen die Gemeinde vollkommen in Christus darstellen, zur vollkommenen Mannesreife führen. Und das ist bloß ein kleiner Auszug von den neutestamentlichen Befehlen, die an uns gestellt werden. Und das ist vielleicht die Frage, ja? Also wie sollen wir das denn überhaupt schaffen? Wie sollen wir denn in einem Angesicht von einem stressigen Alltag erschaffen, alle Zeit zu beten? Wie sollen wir, wenn wir sündige Mitmenschen sogar vielleicht auch bei uns zu Hause leben haben, wie sollen wir da langmütig und gütig sein? Genauso auch mit dreijährigen Kindern. Und wie sollen wir, wenn wir um uns herum in der Gesellschaft die Entwicklungen sehen, wie sollen wir da furchtlos sein? Wie sollen wir feststehen und auch wenn wir über einen Krieg hören in der Ukraine, angstfrei sein? Und Gott gibt uns nicht die Befehle, dass wir an ihnen zerbrechen, dass wir versuchen, sie zu tun und wir schaffen es nicht und Gott freut sich dann, hahaha, wieder nicht geschafft. Gott gibt uns die Befehle, damit wir sie tun. Aber Gott schmeißt uns nicht einfach rein, sondern auch Gott rüstet uns dafür zu und bereitet uns darauf vor. Und er befähigt uns, auch das zu erfüllen. Und heute wollen wir uns einen Befehl angucken, den Petrus uns als Gemeinde gibt und jedem einzelnen Christen gibt. Und wir wollen auch sehen, wie Gott uns dadurch trägt, um das zu erreichen. Wir wollen uns anschauen, wie Gnade siegt und wie Gott uns unterstützt in widrigen Umständen. Und wir werden einerseits sehen, einen Befehl, ja, Gottes Befehl für ein Leben in Leid und in widrigen Umständen, aber auch, wie Gott uns unterstützt auf diesem Weg zu seiner Herrlichkeit, um auch das zu tun. Schlag mir bitte zusammen auf den ersten Petrusbrief, wenn ihr da noch nicht seid. Wir sind im 5. Kapitel und wir haben es fast geschafft, wir haben fast diesen ganzen Brief durchgepredigt. Und ich finde immer spannend, diese letzten Abschnitte eines Briefes, weil die immer noch ein bisschen mehr Gewicht haben. Das Letzte, was Petrus einer verfolgten Gemeinde, die in Leid war, wo Menschen umgebracht wurden, wo Familien auseinandergerissen wurden und wo Menschen nicht weiter wussten, was am nächsten Tag passieren wird, dieser Gemeinde gibt Petrus jetzt eine letzte Anweisung. Und die schauen wir uns heute an. Letzte Woche hat Nick gepredigt und er hat darum gepredigt, wie die Uniform in der Gemeinde aussieht, ja, wie wir uns alle kleiden sollen. Ja, darum ging es nicht um Röcke und um Pullover, sondern da ging es darum, dass wir uns alle kleiden sollen in Demut. Das ist die Uniform der Gemeinde. So sollen wir alle aussehen. Lass uns noch mal kurz den Vers 6 und 7 lesen. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und diese Verse und diesen Gedanken, die müssen wir mitnehmen in den Text heute. Ja, Bibeltexte sind nie immer einzelne kleine Perlen, die wir uns nur angucken, sondern sie sind immer zusammen. Und auch die Demut ist heute wichtig. Und so lasst uns nun also in den Text reinspringen, der heute vor uns ist. Das sind die Verse 8 bis 11, die wir uns angucken werden. Und zunächst sehen wir hier den Befehl in Vers 8, seid nüchtern und wacht. Und ich hoffe, einigen von euch ist das vielleicht aufgefallen, dass das nicht das erste Mal ist, dass wir das im Petrusbrief hören. Den Befehl, dass wir nüchtern sein sollen, das haben wir schon dreimal oder zweimal vorher gehört. Das ist das dritte Mal, dass Petrus hier sagt, seid nüchtern. Und nüchtern heißt nicht, dass wir keinen Alkohol trinken, sondern dass wir besonnen sind, dass wir ruhig sind, dass wir Selbstkontrolle üben, wenn Dinge um uns herum auseinanderzubrechen scheinen. Aber bevor wir jetzt überhaupt richtig einordnen können, warum wir wachen sollen und wie diese Wache aussieht und was diese Nüchternheit zu tun hat, müssen wir erstmal anschauen, wovor überhaupt uns Petrus hier warnt. Dazu sehen wir weiter, Denn, also der Grund, warum wir nüchtern sein sollen und warum wir wachen sollen, ist, dass euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Petrus gibt uns ja als letzte Warnung in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, die Warnung vor dem Teufel. Und ich fand es als erstes ein bisschen komisch, warum, wenn er von dem Teufel spricht, er von ihm spricht wie ein brüllender Löwe. Denn was ist eigentlich das erste Bild oder das erste Tier, was uns in den Kopf kommt, wenn wir über den Teufel nachdenken? Die Schlange, oder? Und die Schlange ist immer ein listiges Wesen. Ja, und eigentlich, wenn man jetzt denken würde, okay, wir sollen wachen, dann ist es da, dass wir immer gucken müssen, wo sind die Schlangen, ja, damit sie nicht an der Hacke dich beißen und dass du dann stirbst. Aber hier nimmt er einen brüllenden Löwen. Und ein brüllender Löwe ist nicht etwas, wonach wir suchen müssen. Einen brüllenden Löwen hört man in der Savanne bis zu 8 Kilometer weit. Also eine riesen Reichweite. Und ich denke, der Grund, und das werden wir auch gleich noch sehen in dem nächsten Teil, warum er hier den Löwen nimmt als Bild, ist, was verbindet man damit einem Löwen? Ja, es ist der König des Dschungels, oder? In Südafrika gibt es die Big Five, die 5 größten Tiere. Und da ist der Löwe die Top Nummer 1. Und auch, es ist eine wunderbare Kreatur an sich. Und das Markzeichen dieser Kreatur ist Macht und ist Gewalt, oder? Und er nimmt hier also dieses Bild, um zu zeigen, dass Satan eine ganz bestimmte Macht hat, mit der er umhingeht. Und was ist das Ziel? Was will Satan erreichen? Was will der Teufel machen? Im Text steht, und er sucht, wen er verschlingen kann. Und wir denken vielleicht auch ein bisschen zurück, wenn wir an dieses Verschlingen denken, das ist doch so ähnlich wie das, was Satan versucht hat mit Hiob. Ja, Satan ging zu Gott und hat gesagt über Hiob, strecke doch einmal deine Hand aus, taste alles an, was er hat und lass uns dann noch sehen, ob er dir dann nicht ins Gesicht absagen wird. Das will der Teufel. Der Teufel will verschlingen. Er sucht nach Glauben und er will Glauben fressen und er will Glauben an Gott vernichten. Das ist das, was er macht die ganze Zeit. Und nicht nur er, sondern auch seine Dämonenschar sind Tag und Nacht darauf ran, Glauben zu vernichten, dass sie mit ihm in den ewigen Feuersee verschlungen werden. Und dabei ist es egal, ob gläubig oder ungläubig, Satan greift alle Menschen an und will sie alle vernichten. Und er will sie dazu ziehen, zu sündigen und in dieser Sünde zu leben und in dieser Sünde von Gott abzusagen und nicht ihm zu folgen. Er will so viele Seelen, wie er auch nur kriegen kann, mit sich in den Untergrund reißen. Und wie macht er das? Ja, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Warum brüllend? Ich denke, ein Problem, was der Teufel hat, ist, dass er nicht überall zur gleichen Zeit sein kann. Na, Gott ist überall. Ja, Psalm 139, egal wo ich bin, in den Höhen oder in den Tiefen oder hier oder da, Gott ist überall. Gott ist heute hier, Gott ist heute mit unseren Geschwistern in der Ukraine und auf der ganzen Welt. Aber der Teufel kann das nicht. Er kann nicht überall zur gleichen Zeit sein. Und wie ich gerade sagte, das Brüllen eines Löwen geht 8 Kilometer in jede Richtung. Das heißt, ein Areal von 16 Kilometern kann er erreichen, was für uns aus zumindest ziemlich gut ist. Und deswegen kann Satan einzelne Ereignisse nutzen, die eine große Weichreiter haben. Und er ist über die Vergangenheit immer, immer, immer besser geworden. Ich meine, heute sehen wir einen Krieg und die ganze Welt weiß Bescheid. Und damals war es vielleicht noch nicht so, dass es so schnell sich verbreitete. Und was löst dieses Brüllen aus? Ich weiß nicht, ob du schon mal vor einem Löwen standest, der gebrüllt hat, aber das Erste, kann ich dir versprechen, wenn kein Zaun zwischen euch ist, das Erste, was in dein Herz kommt, ist Angst. Es ist pure Angst und Furcht. Dieses Brüllen geht so durch dich durch, es erschüttert alles in dir, dass du gelähmt bist, dass du gar nicht dich bewegen kannst. Du bist so von dieser Angst eingenommen, dass es dann ein leichtes ist für diesen Löwen, dich zu verschlingen. Und vielleicht schaffst du es dennoch, diese erste Reaktion der Lähmung zu überwinden. Und was machst du dann? Du rennst weg. Ja, und du isolierst dich und du versuchst dich zu verstecken. Und all das sind tatsächlich Taktiken, die Löwen in der freien Wildbahn wirklich benutzen. Ich fand es sehr interessant, diese Parallelen zu sehen. Ja, wenn Löwen jagen und wenn sie jemanden, ein Tier verschlingen wollen, dann brüllen sie als erstes. Was passiert? Die ganze Herde ist in Aufruhr. Ja, und dann schauen sie, wie sie ein Glied dieser Herde isolieren können. Und sobald sie das isoliert haben von der Herde, ist der Schutz weg. Und dann gehen die Löwen drauf und verschlingen ihn. Und so sehen wir auch heute, wie der Teufel, wie der Satan brüllt, um auch in den Gemeinden und um alle Menschen in der Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich meine, wir wissen, ja, wir hatten jetzt 2 Jahre Pandemie, die geleitet und die angetrieben wurde von Angst. Angst um das Leben, Angst, meine Liebsten zu verlieren. Und jetzt haben wir 2 Länder weiter einen großen Krieg. Und was ist die Angst wieder? Dass ein Weltkrieg vielleicht auch noch ausbricht. Dass auch wir darunter leiden werden. Und versteht mich nicht falsch, diese Dinge sind schlimm. Angst und Tod und auch Tod unserer oder Verletzung unserer Angehörigen, das ist etwas Schlimmes. Aber diese Furcht und diese Angst, die der Satan in uns hineinbringt, darf niemals unser Ratgeber sein. Niemals. Und wir sehen aber auch nicht nur diese Großereignisse, sondern wir sehen auch zwischenmenschliche Probleme und Schwierigkeiten. Wenn eine Familie in Streit gerät und das ausufert und andere davon Wind bekommen, dann bringt das auch Unruhe, oder? Und so sehen wir viele Arten und Weisen, wie der Teufel es schafft, in uns Unruhe zu bringen. Wenn wir wütend sind und wenn wir der Sünde vielleicht manchmal verloren sind in Ärger wegen unseren Kollegen, Ehepartnern, Kindern oder was auch immer, dann bringt das immer erstmal Unruhe und alle sind aufgeschreckt. Und jetzt sehen wir vielleicht auch und verstehen so langsam, warum Petrus hier nochmal sagt, seid nüchtern. Denn eine Herde, die in Aufruhr ist, ist viel leichter, jemanden sich rauszuholen, als wenn die Herde einfach steht und wenn die Herde gewurzelt ist und fest bleibt und dem Feind ins Angesicht steht, weil dann ziehen die Löwen auch ab, weil die Löwen dann wissen, hier gibt es nichts zu holen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay, der Löwe geht umher und Petrus gibt uns diese Anweisung, also der Gemeinde diese Anweisung. Kann also der Satan einen Gläubigen verschlingen? Sind wir in der Gefahr, als wiedergeborene Christen, dass wir von diesem Satan, von diesem brüllenden Löwe verschlungen werden? Und meine Antwort ist nein. Ich werde sie jetzt erst erklären und dann werde ich auch noch darauf eingehen, warum Petrus uns den Befehl dann überhaupt gibt. Ja, also warum sagt er dann überhaupt, achtet euch davor, dass er euch nicht verschlingt, wenn er uns überhaupt nicht verschlingen kann. Lass uns erstmal klären, warum nicht. Erstens, wer hat die Kontrolle über den Teufel? Gott. Und das sehen wir sehr deutlich im Buch Hiob. Ja, alles, was der Teufel an Hiob machen wollte, musste er sich erst den Segen von Gott holen. Ja, er ging also zu Gott, hat gesagt, na, ich will das und das machen. Und Gott hat genau gesagt, das darfst du machen, das darfst du machen, das darfst du machen, aber das darfst du nicht machen. Ja, Gott hat sehr große Zäune gebaut und hat genau definiert, was der Teufel machen kann. Zweitens, wenn wir sein Schaf sind, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, wenn Christus unser Hirte ist, wer kann uns dann von ihm reißen? Johannes 10, 28 bis 29, ich lese das kurz vor. Da sagt Jesus, und das sind so unglaubliche Verse, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Nicht begrenztes Leben, nicht 100 Jahre, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, auch als der Teufel. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wir sind in der Hand Jesu und wir sind in der Hand des Vaters. Und da kommt auch selbst der Teufel nicht ran. Und jetzt der dritte Grund, spielt jetzt mit rein mit der Erklärung, warum Petrus uns diesen Befehl gibt. Der dritte Grund, warum wir nicht in die Hand des Teufels fallen können als wiedergeborene Christen, ist, weil das wiedergeborene Herz auf die Befehle Gottes reagiert und sie ausführt. Gott sagt, tu das, damit du nicht verschlungen wirst. Und ein wiedergeborenes Herz ist ein Herz, was sich Gott unterordnet, was seine Befehle ausführt und sich und ihm gehorcht. Und dieses Muster haben wir schon im ersten Johannesbrief gesehen, ja, wo es darum ging, wie sieht ein Herz eines Christen aus. Und ein Herz eines Christen beugt sich ständig unter das, was Gott sagt. Das heißt, ein Wiedergeborener wird sich demütigen, was wir letzte Woche gehört haben, und er wird diesem Befehl, wachsam zu sein, folgen. Und er wird wachsam sein und er wird kämpfen und er wird auch gewinnen. aber nicht, weil wir so toll sind und weil wir alles in der Hand haben und weil unsere Fähigkeiten so überragend sind, sondern weil Gott uns diese Befehle gibt und uns auch dazu ausrüstet, diese Befehle auszuführen und so dann wir sie auch mit Erfolg ausführen werden. Und weil, also Petrus gibt uns auch noch diesen Befehl, weil der Teufel uns tatsächlich auch angreift. Und wie Nick mal so schön gesagt hat, der Teufel, wie gesagt, kann nur an einer Stelle zur gleichen Zeit sein. Und ich bin, glaube ich, nicht das Top-Ziel in der Welt, da gibt es andere größere Geschwister. Aber der Teufel auch im Sinnbild für die ganze Armee von Dämonen, die auf jeden Fall überall auf der Welt verteilt sind. Und er wird uns angreifen und er wird brüllen. Und du wirst versucht sein, Angst zu haben, in Furcht zu verfallen, verzweifelt zu sein, hoffnungslos zu sein. Und dann, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Lest mit mir weiter Vers 9. Dem widersteht standhaft. Durch den Glauben. Erstmal bis dahin. Angst ist eine Emotion. Angst ist ein Gefühl. Und das Christentum für uns ist nie oder sollte nicht gefühlsbetrieben sein. Wir sollen nicht an Gott glauben, weil wir uns gerade danach fühlen, dass Gott gut ist. Nur weil wir gerade heute irgendwie ein gutes Essen hatten oder weil heute die Dinge gut für uns gelaufen sind, ist Gott gut. Gott ist gut in jedem Umstand. Und unsere Emotionen dürfen niemals die Oberhand für uns gewinnen. Die christliche Religion, das Wort, gibt uns Wahrheit. Und diese Wahrheit soll unsere Emotionen anleiten. Wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir versucht sind, Angst zu haben durch das, was der Teufel mit uns will, müssen wir Wahrheit dagegen stellen. Und diese Wahrheit hilft uns dann auch in dieser Versuchung, diese Versuchung zu überkommen. Ja, und das ist der Befehl für unser Leben, der Befehl in widrigen Umständen und in unserem Leid ist nüchtern sein, wachen und widerstehen. Sei nüchtern, wache und widerstehe. Und jetzt verstehen wir auch vielleicht ein bisschen mehr, was dieses Wachen bedeutet. Unser Herr hat mal in Lukas 12 ein bisschen definiert für uns, was das Wachen ist. Da ging es um dieses Gleichnis mit dem Räuber, der in der Nacht kam. Und am Anfang sagt er, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Ja, also wir sollen vorbereitet sein, unsere Lenden umgürtet. Das hat Petrus auch gesagt in dem ersten Kapitel. Und dann später sagt er, darum seid auch ihr bereit. Also es geht um Bereitschaft, um wachend zu sein, die Lenden unserer Gesinnung, 1. Petrus 1 steht das, gegürtet zu haben, heißt bereit zu sein und wachen. Paulus sagt auch in 1. Korinther 16, 13, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Also wir sollen uns vorbereiten, okay? Wir sollen wachen und wir sollen ruhig sein, selbstkontrolliert und widerstehen. Aber wie, vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen zum Praktischen, wie denn? Also wie sollen wir wachen? Wie sollen wir nüchtern sein und wie sollen wir dem Teufel widerstehen? Also nochmal Vers 9 lesen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Wie ich eben sagte, Gott gibt uns Wahrheit, um diesem Kampf zu bestehen. Und Glaube ist kein Gefühl, dass wir sagen, oh ja, heute finde ich Gott gut, sondern Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen, aber die wir sehr wohl lesen können. Sein Wort ist eine seiner Art und Weisen, seine Gnaden, die er uns gibt, um diesen Kampf zu bestehen. Dazu gehört zum Beispiel, ganz praktisch, Verse auswendig zu lernen. Dazu gehört, diese Verse, wenn wir sie auswendig gelernt haben, bereit zu haben. Du kennst am besten deine Versuchungen. Du kennst am besten, wo deine Schwierigkeiten oder wo du am ehesten versucht wirst. 1. Petrus 1,13 sagt eben, dass wir bereit sein sollen, dass wir die Lenden unserer Gesinnung gegürtet haben sollen. Und dann, wenn du eine bestimmte Versuchung hast, dann holst du diesen Vers in deinen Kopf und dann predigst du dir diesen Vers selber. Also ganz konkret, wenn wir Angst haben zum Beispiel. Ja, ich heute Morgen, ich hatte Angst hier zu predigen und dann habe ich gedacht an Jesaja 41, Vers 10, wo es heißt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, auch ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn Krieg in unserem Land ausbrechen sollte, Psalm 120, 121. Da heißt es, ich hebe meine Augen zu den Bergen. Aber woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Und er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand. Und wenn du deinen Job verlierst und dadurch Existenznöte und Ängste hast, dann nimmst du dir Matthäus 6, da heißt es, darum sage ich euch, also unser Herr sagt uns, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Gott gibt uns Verheißung und Verheißung und Verheißung und Verheißung und Verheißung. Und was wir also in diesen Anfechtungen tun müssen, ist, eine dieser Verheißungen, eine ganz konkrete zu nehmen und je spezieller und je spezifischer, desto besser, und sie uns predigen und sie uns in den Kopf holen. Bei Angst zum Beispiel zu sagen, Herr, ich glaube dir, dass du meine rechte Hand bist. Ich glaube dir, dass ich nicht ängstlich sein muss, weil du mich stärkst und weil du mir hilfst. Und ich, Herr, ich nehme dich beim Wort und ich will nicht in die Versuchung der Angst fallen oder in Angst fallen oder in Furcht, sondern ich will dir glauben. Und das ist der Glaube. Es ist ein Vertrauen, dass das, was Gott gesagt hat, auch tatsächlich passiert, auch tatsächlich in unserem Leben Wirklichkeit wird. Und deswegen stehen wir auch so oft hier und wir bieten viel an, Bibellesepläne, wir bieten an, Gebetsabende auch mitzuhaben. Und dass wir ermutigen euch ständig, im Wort zu sein. Nicht, damit wir alle uns besser beschäftigen können für die Zeit, die wir haben, sondern, dass wir fest werden. Unser Ziel ist, dass wir Festigkeit erlangen und dass wir diesen Versuchungen Widerstand leisten können und dass wir nicht diesen Glauben an Gott nicht mehr haben. Dafür arbeiten und kämpfen wir. Und so sagt eben Paulus auch in Römer 10, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und das ist nur eine Art und Weise, wie Gott uns in diesem Kampf hilft, zu widerstehen. Es ist nur eine von vielen Gnaden, die Gott uns gegeben hat. Ja, wir haben einerseits auch die, wenn wir über Gnaden kurz nachdenken, Rettung, Heiligung. Wir haben sein Wort, wir haben Gebet, wir haben die Gemeinde und die Gemeinschaft. Wie Nick gerade sagte, Hauskreis ist eine wichtige Veranstaltung. Es geht nicht darum, Snacks zu essen und irgendwie schön beisammen zu sein. Es geht darum, dass wir einander ermutigen, dass wir einander die Nöte und Leiden teilen, füreinander beten und füreinander da sein sollen. Und diese Gnadengaben und das, was Gott uns gibt, das sollen wir nutzen. Das sollen wir nicht einfach vorbeiziehen lassen, sondern wir sollen aktiv dabei sein, um genau dem, was Gott uns hier sagt, zu widerstehen, Folge leisten zu können. Und deswegen müssen wir alle dahin kommen. Und auch ich bin noch weit weg von Heiligkeit. Aber wir müssen alle danach streben, in Heiligung zu wachsen, sein Wort zu lesen, treu in diesen Dingen zu sein, ohne Unterlass zu beten. Deswegen nochmal die Ermutigung, kommt zu diesen Gemeinschaftsaktivitäten. Seid auf jeden Fall im Gottesdienst. Wenn ihr könnt, kommt zu den Hauskreisen. Sucht euch Kleingruppen vielleicht bei euch in der Nähe, dass ihr zusammen ein Kapitel lest und kurz euch darüber austauscht. Dass ihr vielleicht zusammen Verse auswendig lernen könnt, um diesen Lügen des Satans nicht auf den Leim zu gehen, sondern um zu sagen, nein, 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 Satan, das ist nicht richtig. Ich muss keine Angst haben, weil Gott hat gesagt, fürchte dich nicht und ich bin bei dir. Also was machen wir, wenn der Satan brüllt? Wenn der Satan umhergeht und sagt, Krieg, was machen wir mit der Angst? Entweder können wir jetzt der Angst nachgeben und können uns fürchten, können es vergraben, können unsere Prepperboxen vorbereiten. Oder wir können zu unseren Geschwistern gehen. Wir können zusammen beten. Wir können einander ermutigen. Du kannst in der Bibel lesen. Du kannst dich an Wahrheiten erinnern, wie Jesaja 51, Vers 12, wo es heißt, ich bin es, der euch tröstet. Wer aber bist du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingehen wird, und dass du dem Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der die Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat. Ja, statt Isolation und Lähmung müssen wir zusammenkommen. Wir müssen nicht dieser Strategie des Teufels folgen, uns auseinandertrennen, sondern wir sollen zusammenbleiben und wir sollen zusammen feststehen. Und noch andere Lügen, die der Satan dir gibt. Ja, wenn wir heute auch später noch zum Abendmahl gehen und der Satan sagt, du willst in der Gemeinschaft der Heiligen sein, du willst zu Christus gehen und vor Christus gehen, nach dem, was du heute Morgen gemacht hast oder gestern oder letzte Woche. Dann sagst du, nein, Satan. Der Herr ist treu und gerecht, mir zu vergeben, wenn ich um Buße suche. Und wenn wir Zwietracht mit anderen haben und wenn wir uns streiten, dann sollen wir nicht dem nachgeben und dann auch mit Bitterkeit und Zorn einander gegenüberstehen, sondern nach 2. Korinther 2, Vers 10 und 11, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus. Damit, und hier ist der Grund, warum wir diesen Streitigkeiten nicht nachgehen sollten, sondern vergeben sollten, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich bekannt. Ja, und Petrus hat uns ja auch hier eine seiner Absichten gegeben, uns zu trennen, uns zu spalten, uns zu isolieren, in Furcht und Angst zu leben. Und all das dient unserer Vorbereitung. Okay? Das ist, wie ihr euch vorbereiten könnt, wie ihr bereit seid. Wir sollen nicht erst, wenn es soweit ist, wenn Angst da ist, anfangen zu suchen. Wir sollen vorbereitet sein. Und wir hatten jetzt eine lange Zeit und haben immer noch die Zeit, wo wir relativ ruhig noch leben dürfen im Vergleich zu den Christen der Vergangenheit. Also nutzt diese Zeit in der Vorbereitung. Und eine Sache, die Petrus noch hier anschließt, eine besondere Versuchung, die wir vielleicht haben könnten, ist, dass wir dem Teufel widerstehen sollen, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also eine besondere Versuchung ist die folgende. Ich leide, ich habe Schwierigkeiten, jemand aus meiner Familie ist gestorben, ich habe selber Krebs, jemand, den ich kenne, geht es nicht gut. Und die Versuchung ist dann, niemand weiß, wie schlimm es eigentlich ist. Niemand weiß, also keiner kann dieses Leid mit mir teilen, weil nur ich weiß, wie gravierend und wie schlimm das ist. Und auch das ist eine Art und Weise von Stolz, oder? Zu sagen, nur ich weiß, wie schlimm das ist. Und auch hier müssen wir das Gleiche tun. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir in Demut wandeln sollen, dass wir uns unter die gewaltige Hand Gottes unterordnen sollen. Und dass wir auch verstehen, dass bisher uns nur menschliche Versuchen betroffen hat und dass Gott treu ist und er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen hin versucht werden. Christen auf der ganzen Welt leiden heute. Christen in der Vergangenheit haben gelitten. Und auch wenn wir die Psalmen aufschlagen, sehen wir auch viele, viele Beispiele, wo Christen oder wo Gläubige gehadert haben mit Gott, wo sie gekämpft haben mit dem, was sie sehen und mit dem, was sie auch über Gott wissen. Und dieser Versuchung müssen wir auch widerstehen. Denn wir sehen, dass die Leiden sich erfüllen in unserer Bruderschaft. Es ist nicht, dass sie passieren, es ist, dass sie sich erfüllen. Und das hatten wir auch schon im Petrusbrief, wir sind dazu berufen zu leiden. Aber gerade Leid ist die Macht des Löwen. Deswegen der Löwe. Das ist die Macht, die Satan hat und nutzt, um Menschen vom Glauben abzubringen. Wenn ihr mit Leuten über Gott sprecht, was ist die erste Sache, was ist die erste Frage, die sie meistens haben oder die erste Anschuldigung, die kommt? Wenn es Gott gäbe, warum gibt es Krieg? Warum gibt es Leid? Warum sterben Kinder? Warum haben Kinder Hunger? Leid ist die Macht, die Satan hat, um Menschen abzuhalten davon, Gott zu folgen. Das ist diese Macht des brüllenden Löwen. Aber, Frage, ist der Teufel der einzige Löwe, den wir kennen? Es gibt noch einen anderen Löwen, oder? Einen Löwen, der womöglich noch eine stärkere Macht hat, der noch mächtiger ist als der Satan und der, wenn er brüllt, die ganze Erde erschüttert. Lass uns weiterlesen in diesem Text. Vers 10 und 11, der Gott aller Gnade aber, oder vielleicht vorne, aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier sehen wir doch einen dramatischen Wechsel des Vokabulars, oder? Vorher war es der Teufel und der brüllende Löwe und verschlingen und leiden. Und jetzt, was haben wir für Worte? Wir haben den Gott aller Gnade. Wir haben ewige Herrlichkeit. Wir haben Stärkung, Kräftigung, Gründung vollkommen machen und ewige Herrlichkeit und Macht, die allein ihm gebührt. Und dieser Löwe Juda, unser treuer Gott, der Gott der Gnade, ihm sei die Macht in Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist derjenige, der eben auch mehr Macht hat als der Teufel und der auch noch über dem Teufel steht und der auch dem Teufel sagt, wo es lang geht und bis wo er hingeht. Aber worauf ich unseren Blick jetzt erstmal richten möchte und was wir so nötig haben, uns vor Augen zu führen, ist das, wie Petrus hier Gott betitelt. Wenn wir in der Schrift Stellen haben, wo Gott bestimmte Attribute genannt werden, dann ist es immer ganz prägnant, weil es darum geht, wer Gott ist. Und hier wird uns Gott vorgestellt als der Gott aller Gnade. Du denkst vielleicht jetzt, wenn wir gehört haben, ja, du musst wachen und du musst tun und du musst widerstehen, dass wir diejenigen sind, die es jetzt ausführen. Ja, du musst das machen und du musst Bibel lesen und du musst beten und du musst. Und wir sollen diese Dinge auch tun. Aber niemals sollen wir diese Dinge aus uns selber tun oder aus unserer Kraft heraus. Was ist denn Gnade? Wir verbinden Gnade oft mit der Errettung, wo es auch die Wurzeln hat und was auch sehr richtig ist. Gottes Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdient haben. Das von Wayne Grudem. Und das ist so wahr, oder? Wenn wir die ersten drei Kapitel des Römerbriefes lesen, wir lesen Verurteilung, 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 Verurteilung. Niemand, kein Jude, kein Pharisäer, kein Heide, noch irgendein Mensch auf dieser Welt hat eine Entschuldigung vor Gott und kann dem Gericht Gottes entfliehen. Und so ist uns durch die Errettung Gnade zuteil worden, weil wir hätten es auch nie selber uns erarbeiten können. Gnade ist also umsonst geschenkte Güte und Barmherzigkeit. Und diese Gnade reicht aber weiter als die Errettung. Es ist nicht nur aus Gnade, dass wir errettet wurden, wofür wir nichts hätten tun können, was ein absolutes Gnadenwerk von Gottes war, sondern auch in unserer christlichen Lebensführung. Für die Befehle, die Gott uns gibt, gibt Gott uns Gnade. All diese Befehle, die ich am Anfang gesagt habe und den Befehl, den wir auch heute sehen, schaffen wir niemals außer durch Gottes Gnade. Lass mich kurz vorlesen aus 1. Korinther 15, da heißt es in Vers 10, sagt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Durch Gnade sind wir, wer wir sind. Durch Gnade sind wir errettet. Und diese Gnade wird wirksam durch den Glauben. So heißt es zum Beispiel in Römer 4, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Und Spurgeon hat auch mal gesagt, der Glaube ist nicht blind, denn der Glaube beginnt mit dem Wissen. Er ist nicht spekulativ, denn der Glaube glaubt Tatsachen, deren er sicher ist. Er ist nicht unpraktisch und träumerisch, denn der Glaube vertraut und setzt sein Schicksal auf die Wahrheit der Offenbarung. Und wir haben hier dieses Zwischenspiel, ja, was wir auch manchmal nicht ganz verstehen. Wir haben auf der einen Seite die Wahrheit und wir sollen Bibel lesen. Aber macht diese menschliche Tat des Bibellesens, bringt es uns die Gnade, der Gnade Gottes näher? Nein, es ist das Wirken des Geistes. Und deswegen sollen wir in all diesen Dingen, die wir tun sollen, immer, immer, immer auch um Gnade bitten, das möglich zu machen. In allen Herausforderungen, die wir haben in unserem Leben, müssen wir um Gnade bitten, das tun zu können. Ja, ich denke manchmal an Sveta Rabakon, das ist eine Missionarin von der ECG in Hellersdorf, die jetzt noch in der Ukraine ist, die nicht geflüchtet ist, sondern die geblieben ist bei einem Waisenhaus, wo jetzt 120 Kinder alleine sind. Und das ist eine besondere Gnade, die sie braucht, um das auszuhalten, um da zu sein. Und wir sehen so viele Beispiele in der Geschichte, angefangen auch mit Stephanus und allen Missionaren oder vielen Missionaren, die wir kennen, die Unglaubliches erwirkt haben und gemacht haben, die nicht der Furcht verfallen sind und die nicht in Angst gelebt haben, sondern die auf die Gnade Gottes vertraut haben, ihnen in dem Moment, wo sie waren, genau das zu geben, was sie brauchen, um den Kampf auszuführen und zu bestehen. Und das, meine Lieben, ist das, wie Gott uns ausrüstet und was er uns gibt, um dem Befehl Gottes Folge zu leisten. Er gibt uns Gnade. Und es ist Gnade und Gnade allein, dass wir errettet sind. Und es ist Gnade und Gnade allein, dass wir dem Teufel widerstehen können. Und deswegen ist es nicht primär euer Kampf, diesem Teufel zu widerstehen. Aber ihr sollt es machen. Aber wiederum nicht aus euch, sondern aus der Kraft, die Gott darreicht. Und wie gesagt, wenn wir jetzt also diesen Teufel haben, der uns anbrüllt und wir verleitet sind, Angst zu haben, dann müssen wir uns den Gnaden Gottes unterordnen. Wir müssen uns den Gnaden Gottes bedienen. Und es sind frei geschenkte Gnaden, die wir haben. Die Schrift, das Gebet, Gemeinschaft. Und diese müssen wir nehmen. Und was bewirken diese Gnaden? Vers 10 am Ende. Vollkommen zu machen, zu stärken, zu kräftigen und zu gründen. Und das nach diesen Leiden. Und auch die Leiden sind eine Gnade. Wenn wir an Philipper 2 denken, Ende Philipper 1, wo Paulus sagt, ihr habt nicht nur die Gnade empfangen, an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Auch das ist eine Gnade, um uns näher zu ihm zu bringen. Und kein Christ ist wirklich, oder viele Christen sind durch Leiden auch noch viel reicher und reichhaltiger geworden in ihrem Glauben und in ihrem Vertrauen auf Gott, weil sie auf Gott vertraut haben in den Leiden. Und deswegen für uns in unserem Alltag nutzt diese Gnaden, die Gott uns gibt. Und wenn wir zum Beispiel auch morgens, wenn du da sitzt und die Gnade deiner Schrift nutzt und die Gnade des Gebets nutzt, um dich zuzurüsten und dann der Tag kommt und der Tag losgeht und du bombardiert wirst mit Nachrichten, mit Impfpflicht und mit Krieg und mit brennenden Atomkraftwerken und mit crashenden Börsen und mit Instabilität und Inflation. Nimm dir diese Verheißung, nimm dir diese Gnaden, die Gott uns gibt und die Gott reichhaltig gibt. Er ist der Gott aller Gnaden. Nimm sie, pack sie in deinen Kopf. Bete, triff dich mit Geschwistern, sei zusammen und vertraue Gott. Und das kann nur das wiedergeborene Herz. Und wenn das wiedergeborene Herz das tut, wird es dem Teufel widerstehen. Weil Gott es ist, der es macht. Weil Gott es ist, der durch uns wirkt. Und weil Gott es ist, der es ausführt. Und so ist Gebet zum Beispiel auch eine wichtige Gnade, die wir bekommen haben. Und das kann man auch, und das alle Zeit beten heißt nicht, dass wir konstant wirklich in unserem Kopf beten, aber wenn du zum Beispiel ein schwieriges Gespräch vorsteht, bete kurz. Sag, Herr, es ist an deine Gnade brauche ich jetzt, dieses schwierige Gespräch durchzuführen. Wenn du mit einem Kollegen jetzt zusammenarbeiten musst, was schwierig ist, bete kurz. Herr, bitte hilf mir, mit dieser Person Gott wohlgefällig umzugehen. Wenn wir unsere Kinder erziehen müssen, Herr, hilf mir, das jetzt so zu machen, dass es dir wohlgefällt. Und so können wir Gebet in kleinen Portionen überall am Tag verteilen, um wirklich die Gnade Gottes mit in dieser Zeit zu haben, um wirklich zu leben, wie er es will. Und dennoch brauchen wir auch das stille Kämmerlein, wo wir ein bisschen länger beten. Und wozu dient jetzt diese Gnade? Ja, wir haben den Kampf, den wir kämpfen sollen. Wir haben die Gnade, die wir bekommen von Gott, um diese Kämpfe zu bestehen. Aber wozu dient diese Gnade? Einerseits dient sie uns. Ja, wir hatten gerade gesehen, wir werden vollkommen gemacht, gestärkt, gekräftigt, zugerüstet oder gegründet. Und wir werden dadurch zu einem Baum, der tiefe Wurzeln hat und der fest steht, auch in schwierigen Zeiten. Aber vor allem, und das müssen wir unbedingt sehen, in Vers 10 und am Ende von Vers 11, der uns berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit und ihm sei die Macht und die Herrlichkeit und Anbetung in Ewigkeit. Was passiert mit einem Herzen, was auf Gottes Gnaden vertraut, was Gottes Gnaden folgt und was besteht, auch in diesen schwierigen Zeiten, ist ein Lebensstil der Anbetung. Anbetung, Freude, Zuversicht auf unseren Gott. Ja, dreimal in Epheser 1 heißt es, dass Gott all diese Dinge tut. Wozu? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und wir haben es vorhin gerade gesungen, in dem ersten Lied war es, glaube ich, heilig, heilig, Herr Gott allmächtig, würdig ist das Lamm, das da starb. Was? Höchstes Lob, Anbetung und Ehre deinem Namen, Herr. Gottes Gnaden führen uns genau zu diesem Punkt, hier hinzukommen, Gott zu anbeten und uns in ihm vollkommen zu freuen. Es dient dazu, Gott wirklich an die richtige Stelle zu stellen, wo er eigentlich auch hingehört und uns auch an die richtige Stelle zu stellen, aber auch für unsere Freude. Wie gesagt, diese Gnaden können wir auch nicht in uns selber ausführen oder produzieren oder erzwingen. Spurgeon hat in seinem Buch Alles aus Gnade mal gesagt, setz dich nicht hin und versuche nicht, die Reue aus trockenem Brunnen einer verdorbenen Natur zu pumpen. Es widerspricht den Gesetzen dieses Verstandes anzunehmen, dass du deine Seele in diesen gnädigen Zustand zwingen kannst. Bringe dein Herz im Gebet zu dem, der es versteht und sage, Herr, reinige es. Herr, erneuere es. Herr, bewirke Reue in ihm. Je mehr du versuchst, bußfertige Gefühle in sich selbst zu erzeugen, desto mehr wirst du enttäuscht werden. Wenn du jedoch gläubig daran denkst, dass Jesus für dich gestorben ist, wird die Reue hervorbrechen. Ja, also wir sollen auf Gott vertrauen. Deswegen diese Gebete, dieses sich auf ihn werfen, was wir auch letzte Woche hatten, ja, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Er muss wirklich unser Zentrum und unser Anker in dieser Zeit sein. Und er ist auch wirklich dieser Anker mit der Gnade. Wenn ihr seht hier, der Vers 10, der steht genau in der Mitte zwischen der Anbetung, ihm sei die Macht in Ewigkeit, und dem Text davor, dem zu widerstehen. Gott ist dieser Anker, auf den wir uns werfen müssen. Und wie komme ich zu einem Herz der Anbetung? Und wie kann ich in Leiden und in widrigen Umständen bestehen? Welche Ausrüstung gibt Gott mir, um diese hohen Ansprüche dem Teufel zu widerstehen? Ich meine, stellt euch vor, Gott sagt, ihr sollt dem Teufel widerstehen. Was gibt uns Gott? Gott gibt uns Gnade. Und er gibt uns viele, 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 viele Gnaden. Und wir sollen sie und dürfen sie nutzen. Also schau nicht, fokussier dich nicht auf diese Leiden, sondern schau auf den Gott aller Gnade. Denn es ist aus Gnade und Gnade allein, dass wir errettet sein dürfen, dass wir hier als Gemeinde sitzen dürfen, dass wir Gott anbeten können. Christi Tod für uns ist auch Gnade gewesen. Und das ist auch, woran wir denken können, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen und wenn wir das Abendmahl feiern dürfen, dass er der Gott der Gnade ist, der uns vergibt und der uns auch durch die Leiden hier auf der Erde führt. Und wohin führt er uns? Zu einer ewigen Herrlichkeit. Ich kenne kein längeres Wort als ewig, aber es ist eine ewige Herrlichkeit in Freude. So werden wir dann auch später noch singen, gefunden, gerettet, du nennst mich ganz dein. Es ist Gnade und Gnade allein. Erlöst, frei von Ketten, dein Blut wäscht mich rein. Es ist Gnade und Gnade allein. Und am Ende des Wegs rufst du mich zu dir heim. Es ist Gnade und Gnade allein, um in Ewigkeit alle Zeit bei dir zu sein. Es ist Gnade und Gnade allein. Gnade siegt. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt durch deine Gnade auch in deinem Wort verbringen durften, Herr. Und du kennst uns besser als jeder andere. Und du siehst, Herr, wie wir straucheln und welche Schwierigkeiten wir haben und wie wir auch stolpern in unserem Leben. Aber umso mehr danken wir dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns überschüttest mit Gnade. Gnade der Liebe und Fürsorge und Treue zu uns. Gnade, dass wir errettet sein dürfen, dass auch wenn wir hier auf dieser Erde sterben, dass du uns zu dich nehmen wirst. Herr, wir danken dir dafür, Herr, dass du uns auch dein Wort gibst und dass wir zu dir beten dürfen und dass du uns auch unsere Gemeinde geschenkt hast, Herr, und dass du derjenige bist, der diese Gemeinde aufbaut. Und wir bitten dich, Herr, dass du es tust. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen näher und näher und näher an dich heranziehst und dass wir von dieser Gnade einfach nur überwältigt sind, um dich anzubeten, um uns an dir zu erfreuen. Herr, bitte pflanze diese Wahrheiten in uns und befähige uns, Herr, den Kampf zu kämpfen, dem Teufel zu widerstehen, Herr. Und hilf uns, Herr, wachsam zu sein, bereit zu sein, Herr, um dir zu vertrauen und an dich zu glauben in der rechten Zeit. Im Namen unseres Retters, Jesus, beten wir. Amen.